Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Heute spreche ich mit dem Michael, der trotz seiner Parkinson-Erkrankung mitten im Leben steht und unheimlich sozial engagiert ist. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super, gerne.
Ja, gehen wir es an. Oder?
Gut, können wir machen. Und ich habe gehört, darf ich du sagen oder soll ich lieber sie sagen?
Nee, wir können zum Du übergehen, es erleichtert vieles.
Gut, ich bin die Marva.
Ich bin der Michael.
Sehr schön, Michael. Ich habe gehört, du bist im Karnevalsverein tätig und auch sonst sehr sozial engagiert.
Ja, beides stimmt. Wobei das mit der Tätigkeit im Karnevalsverein dann nicht überzubewerten ist. Ich bin dabei, bin aber mehr inaktiv.
Okay,
aber
was heißt...
natürlich mit einem karnevalistischen Gen ausgestattet, wie das sich für einen Rheinländer gehört.
Bist du ein Kölner?
Ich bin geboren in Köln, tatsächlich, ja.
Also
und damit
ist es,
hat man das in der DNA, das kann man ja gar nicht vermeiden.
Ich glaube das auch. Also ich wohne eher Richtung, ja, also unsere Stadt grenzt so an Niederrhein und Ruhrgebiet. Je nachdem, wen man fragt, fühlt man sich mehr zu dem einen oder zu dem anderen zugehörig. Und bei uns ist das mit dem Karnevalismus, wird das gar nicht so gefeiert wie in Köln. Aber
das
ich glaube.
Nirgendwo so gefeiert wie in Köln.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch so, dass jeder bei uns in der Umgebung sagt, irgendwie, man muss es einmal erlebt haben. Was ist so besonders an eurem Karneval?
Er setzt alles außer Kraft, was bis dahin Gültigkeit hatte. Der Karneval ist nicht zu fassen, mit Worten nicht zu fassen. Es ist eine ganz besondere Lebensart, die den Rheinländern, den Kölnern besonders in diesen Tagen umgibt. Das ist irrational, das ist nicht zu erklären.
Ein Gemeinschaftsgefühl.
Ja, das kann man so sagen. Ein Gemeinschaftsgefühl, es verbindet ganze Volksgruppen, wenn sie auf Kölner Stadtgebiet sind.
Ja, glaube ich, ja. Und Karneval geht los an Rosenmontag oder geht es los am 11.11.?
Am 11.11. Der Rosenmontag ist dann eben der
Abschluss.
Höhepunkt.
Ja, genau. Der Höhepunkt.
Nee, der Abschluss nicht, der ist am Aschermittwoch. Denn da ist ja bekanntlich alles vorbei.
Ja, man merkt, ich habe davon keine Ahnung, ne?
Das lässt sich ausgleichen.
Das stimmt, ich muss mal vorbeikommen.
Ja, sehr gerne.
Und was bedeutet dir das Vereinsleben so generell?
Ja, es gibt ja ausgeprägte Vereinsmenschen, zu denen möchte ich mich nicht unbedingt zählen. Nichtsdestotrotz ist der Verein ein Mittel zum Zweck, um Ziele zu verfolgen. In unserem Fall ist es ja das Thema Benz von Kölle, wo wir für Kinder in Not aktiv sind. Und dafür braucht man den Verein als Plattform, als Aktionsplattform.
Aktionsplattform heißt, ihr macht was genau?
Ja, wir haben eine relativ einfache Philosophie, die lautet, wir wollen Kindern, die sich in schwierigen Situationen befinden, zu ein wenig Glück verhelfen. Und diese Philosophie lässt fast alles zu. Und das sieht man auch an unseren Projekten, wenn wir die jedes Jahr bilanzieren, was da an unterschiedlichen Aktionen gelaufen ist. Und jetzt im Moment haben wir beispielsweise uns das Thema Kinderarmut vorgenommen. Das ist erschreckend, wenn man sieht, was damit zusammenhängt. Demnach ist jedes vierte Kind in Köln von Armut betroffen. Und das ist bei einer Aktion Einschulung beispielsweise ein Thema, was Familien vor größere Probleme stellen kann. Also die Einschulung eines Kindes ist mit viel Geld verbunden.
Ja, absolut.
Und da mussten wir jetzt sehen, dass wir 46 Kinder in die Lage versetzen, an dieser Einschulung überhaupt teilnehmen zu können. Bezogen auf die Grundausstattung an Schulmaterial, bezogen auf die Kleidung, die man braucht. Man braucht einen Anorak, wenn man in die Schule geht.
Mm.
Das ist für uns unvorstellbar, dass es sowas gibt. Man braucht ein paar Turnschuhe, wenn man beim Schulsport dabei sein will. Wenn man nicht dabei ist, ist man draußen. Das sind alles Dinge, die ganz viele Spielarten zulassen.
Und ihr finanziert euch durch Spenden?
In der Hauptsache, ja. Aber wir sind kein Verein mit der lauten Töne, sondern eher leise und haben von daher auch eine Spendengemeinde im Grunde genommen, auf die man immer wieder bauen kann. Und die ich auch, wenn es Not am Mann ist, auch schon mal ankötten muss, wie man das in Köln sagt. Wo man hingeht und sagt, wir müssen was tun, können dir helfen.
Das finde ich richtig toll. Das ist so wichtig.
Ja, es gibt uns auch viel Motivation, weil die Ergebnisse sofort sichtbar sind.
Ja, und viele Menschen denken, Armut ist nur in anderen Ländern vertreten, aber wir haben es auch direkt vor der Haustür.
Ja, das muss man ganz klar sagen.
Ja. Gibt es ein Erlebnis, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt's einige. Eins, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist eine unserer größten Aktionen, die leider nicht erfolgreich war. Das war die Typisierungsaktion für ein türkisches Mädchen, was 2,5 Jahre alt war und eine besondere Leukämieform hatte, was unbedingt einen Spender brauchte. Und der musste aus der türkischen Gemeinde kommen, aus Grund von, ja, wie sagt man, ethnischen Auswahlkriterien. Der musste aus der, und dann haben wir das. Das ist sehr schwierig, eine solche Aktion in der türkischen Gemeinde durchzuführen, weil die religiösen Gründe eher dagegen sprechen. Ich hatte dann die Gelegenheit, in einer Moschee den Vorbeter davon zu überzeugen, dass das sein muss. Der hat sich das angehört, was ich ihm erzählt habe, 20, 30 Minuten. Dann hat er eine flammende Rede vor der türkischen Gemeinde an einem Freitagsgebet gehalten. Und das hat dazu geführt, dass fast aus ganz NRW Türken nach Oberhausen kamen.
Wow.
Um sich hier typisieren zu lassen. Das haben wir nie gemacht.
Das hat eine richtige Welle hinterlassen. Da musste ja richtig überzeugend sein.
Ja, dann haben wir nach innen natürlich auch eine Infrastruktur aufbauen müssen, innerhalb von wenigen Stunden. Mit einer Werksärztin, die unsere Kollegin war zu der Zeit. Und das haben wir dann gestemmt, das Thema. Das ist also ein Riesenprojekt gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten, glaube ich, über 2000 Menschen, die sich an der Typisierung beteiligt haben. Aber es hat nicht gereicht. Das Mädchen ist dann gestorben. Und dieses Erlebnis hat uns unglaublich aus der Bahn geworfen. Das war schlimm. Dann kam die Beerdigung. Und wenn ein türkisches Kind beerdigt wird, das ist nochmal eine andere Dimension. Und das hat uns dann wirklich auch zweifeln lassen, ob das, was wir da machen, richtig ist.
Ich bin mir sicher, dass ihr trotzdem alles richtig macht.
Ja, wir haben eine Woche gebraucht, um uns zu schütteln. Und dann haben wir neu angegriffen. Sowas gibt es. Das ist zum Glück der absolute Ausnahmezustand und Ausnahmefall. Und in der Regel sind unsere Projekte positiv, auch was das Ende betrifft. Und dann ist das ein sehr schönes Gefühl für die weitere Motivation.
Das freut mich. Kommen wir jetzt mal zu dem Grund, warum wir dich überhaupt eingeladen haben.
Ja.
Du stehst mitten im Leben, bist sozial engagiert, leidest aber auch an der Erkrankung Parkinson.
Ja.
Wie hast du gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Wie ist es überhaupt zu der Diagnose gekommen?
Ja. In der Bibel steht ja am Anfang das Wort. Das steht. Bei mir war das anders. Bei mir am Anfang stand der Sport. Und der ist für mich auch ein ganz wichtiges Lebenselement. Und den habe ich viele, viele Jahre sehr intensiv ausgeübt, auch in meiner beruflichen Zeit. Ich hatte den Luxus, in der Mittagspause ein bisschen joggen zu können. Vor allem, wenn der Vormittag ein bisschen stressig war, habe ich mich auf die kleine Laufeinheit in der Mittagspause gefreut. 30 Minuten um den sogenannten Dasbachweiher. Und dann kam irgendwann ein Effekt, dass sich in meinem rechten Fuß so eine Art Einschlafgefühl einstellte, also ein Taubheitsgefühl im rechten Fuß.
Mhm.
Am Anfang haben nichts, keine Bedeutung beigemessen, dann ignoriert. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, an der Deutschen Sporthochschule einen Fitnesstest zu machen. Ich hatte ein schönes Amt bei der Deutschen Sporthochschule. Ich habe den Verein der Freunde und Förderer geleitet bei der Sporthochschule. Dazu gehörte, dass man einmal im Jahr mit dem Professor ein Kölsch trinkt. Und nach dem dritten Kölsch fängt man an, mutig zu werden. Dann sagt man, wenn du so fit bist, wie du glaubst, dann komm mal zu uns einen Tag, dann nudeln wir dich mir richtig durch hier. Dann bin ich dahin, in den Sommerferien 2015. und habe dann mich einen Tag lang da auseinandernehmen lassen. Unter anderem eine Laufbanddialyse. Und dann kam die Ärztin, die mich da den ganzen Tag über begleitet hat und sagt, Maja, pass mal auf, ich sehe hier was, das gibt mir kein gutes Gefühl. Lass das mal abklären. Ich habe einen Verdacht auf Parkinson. Ich habe das in Kolumbien studiert und ich bin dann sehr, sehr unfair geworden. Ich habe gesagt, ja, in Kolumbien ist klar. Also da war ich sehr unfair und habe das dann ignoriert. Dann sind mir bei einem Sektempfang in der IHK die Gläser aus der Hand gefahren und dann hat meine Frau gesagt, jetzt ist mal gut, jetzt musst du dich mal untersuchen lassen. Dann habe ich das auch gemacht. Ja, und dann stand relativ schnell fest, nach den einschlägigen Tests, das ist Parkinson.
Wie lange hat das gedauert von dem Moment, wo die Ärztin dir empfohlen hat, dich untersuchen zu lassen, bis zu dem Punkt, wo du letztendlich zum Arzt gegangen bist?
Leider zu lang. Das hat bestimmt 6 oder 8 Wochen gedauert. Also ich kann das so sagen, die ersten Symptome, die sind vor den Sommerferien 2015 aufgetreten und im November stand die Diagnose erst fest.
Und aber das ist ja dann, doch relativ schnell. Also ich habe mir das jetzt so von deiner Erzählung vorgestellt, dass da vielleicht noch Jahre zwischen gelegen hätten. Nee.
Dafür war meine Frau dazu sehr hinterher.
Sehr gut.
Sonst wären es vielleicht Jahre geworden. Aber dann ging es dann relativ schnell und dann stand es fest. Im November 2015.
Wie bist du dann mit der Tatsache umgegangen, dass es wirklich Parkinson ist?
Das war ein Schock erstmal. Das war echt ein Schock. Und da habe ich ein paar Tage gebraucht, um das erstmal anzunehmen, zu verkraften und zu verstehen und dann anzunehmen. Das hat noch ein paar Tage gedauert. Und dann wurde es Dezember und dann war ich soweit, das mit der Hilfe meiner Frau annehmen zu können. Ja.
Das heißt, du hast in dem Moment ziemlich viel Kraft und Unterstützung gebraucht, wahrscheinlich.
Absolut. Denn ich sah alle Fälle schwimmen. Vor allem die Laufschuhfälle. Und das hat dann schon wehgetan. Das war ein echter Schock. Als ich wusste, was das ist und mich damit beschäftigt habe und was daraus werden kann, das war dann schon heftig. Aber ich muss sagen, der größte Erfolgsfaktor in der Zeit war meine Frau.
Wie hat sie dir Kraft geschenkt?
Indem sie mir das Gefühl gegeben hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit da zu sein. Denn meine Nächte, die haben sich auch verändert in der Zwischenzeit. Ich bin dann nachts hier herumgetigert und habe das nicht verstanden. Und der Körper hat auch dann seine Zeichen gesetzt. Und sie hat alles mitgetragen. Und immer wieder mir das Gefühl gegeben, dass sie da ist.
Was gibt dir im Alltag Energie und Lebensfreude, das durchzustehen?
Immer noch meine Frau. und der Sport.
Und der Sport. Das heißt, du kannst weiter Sport treiben?
Ja, anders, aber zum Teil exzessiv, wenn es sein muss. Also ich mache sehr, sehr viel Sport und das ist auch erwiesenermaßen mit die beste Therapie, die man sich vorstellen kann. Ich habe in der Woche 9 Sporteinheiten, die sind zum Teil nur 30 Minuten, aber die helfen mir, mobil zu bleiben, fit zu bleiben und mich am besten mit der Krankheit auseinanderzusetzen.
Wo machst du das? Zu Hause oder im Fitnessstudio?
Ja, ich gehe in ein Fitnessstudio hier in der Nähe. Die arbeiten mit der Sporthochschule zusammen. Ich habe ein Programm, das dann auch sehr individuell abgestimmt ist. Da gehe ich in der Woche 3-mal hin. Dann gehe ich in der Woche 2-mal zum Schwimmen, zum sogenannten Frühschwimmen. Dann gehe ich zum therapeutischen Boxen. Dann mache ich Ping-Pong Parkinson. Das ist eine Tischtennis-Einheit in Erftstadt. Also es ist eine ganze Menge an sportlichen Aktivitäten, die zeitaufwendig sind, die viel Energie brauchen, aber eine gute Wirkung zeigen.
Das heißt, du kommst auf jeden Fall auch beim Ping-Pong Parkinson. Übrigens super lustiger Titel. Ja, da kommst du auch mit anderen Betroffenen in Kontakt.
Ja, das stimmt. Das wähle ich mir zwar sehr gut aus. Ich bin nicht der Selbsthilfegruppe-Typ. Mhm. Sondern ich bin da also ziemlich auf mich allein fixiert und umgebe mich nur mit Leuten, die auch positiv sind. Wenn man in diesen Selbsthilfegruppen ist, dann kann man schon zum Teil sehr viel Unglück erfahren, aber das brauche ich nicht noch zu allem Überfluss.
Hast du zusätzlich zu deinem ganzen Sport auch Therapien?
Ja, ich habe eine Logopädie. Da geht es darum, die Gesichtsmuskulatur auch zu trainieren, um da nicht zu vereisen. Man hat viele Parkinson-Patienten, die haben dann ein sogenanntes Freezing-Gesicht.
Ja.
Das versuche ich dann zu vermeiden. Und dann geht es um die Sprache. Also die Parkinson-Patienten, die verlieren ihre Sprache mit der Zeit.
Weil das eine fortschreitende Krankheit ist.
Genau. Und dem versuche ich auch auf die Art und Weise entgegenzuwirken. Ich habe eine gute und freche Logopädin. Das gelingt auch ganz gut.
Wie ging es denn dann von der Diagnose an weiter? Hat dein Arzt dir irgendwelche Prognosen gegeben oder Behandlungsmöglichkeiten mitgeteilt?
Es gibt eine Untersuchungsmethode, die heißt EUG. Das heißt Extremitäten unter Kontrolle. Man verliert mit der Zeit die Kontrolle über seine Extremitäten. Das fing mit den Beinen an oder mit den Armen, je nachdem. Und da kann man ziemlich klar ein Spiel bekommen, wie es um einen entsteht. Also das läuft bei mir auch und das verändert sich auch. Zum Glück nicht in der Geschwindigkeit, wie es sein könnte, sondern wesentlich langsamer, wegen des großen Sportangebotes. Und ansonsten ist man natürlich auf Medikamente angewiesen. Also der Parkinson-Patient, der nimmt unwahrscheinlich viele Medikamente in spätestens in 4 Stunden Abstand. Und die Medikamentenwirkung, nein, aber sehr früh am Morgen, entweder um 6 oder um 7, je nachdem, wie man eingestellt ist. Bei mir geht es um 7 Uhr los und endet um 21 Uhr. Und die Medikamente verlieren dann auch mit der Zeit ihre Wirkung. Und so ist das bei mir auch. Und deswegen bin ich relativ schnell an das Maximum gekommen der Medikamente, nach dem Motto, ich will das nicht aufsparen. Also man kann die Medikamentenwirkung aufsparen. Ich weiß aber nicht, ob ich 100 Jahre alt werde. Deswegen tue ich so, als wenn morgen ein Schluss hat. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich habe da eher verschwenderisch mit den Medikamenten gearbeitet, um fit zu bleiben auch. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo das dann nicht mehr reicht. Und dann kommt so eine Frage, was gibt es denn jetzt noch? Und so bin ich ja zu dieser tiefen Hirnstimulation gekommen.
Erklär mal, was ist eine tiefe Hirnstimulation überhaupt?
Die tiefe Hirnstimulation ist eine Operation, wo in das Stammhirn 2 Elektroden eingesetzt werden, die dann mit einem Schrittmacher, mit einem Hirnschrittmacher verbunden werden und die im Grunde genommen die Medikamente ein großes Stück weit ersetzen.
Der Hirnschrittmacher bleibt dauerhaft am Stammhirn?
Der bleibt dauerhaft, der wird eingepflanzt, der ist in der Brust eingesetzt. Und der ist verbunden mit Kabeln über die Elektroden. Und ja, der ist in einem Dauereinsatz. Ja, und das ist eine Operation, die habe ich im März über mich ergehen lassen. Und das war eine sehr gute Sache, jetzt im Ergebnis.
Ja.
Was die Operation betrifft, das möchte ich gar nicht mehr beschreiben. Aber das Ergebnis ist ein sehr positives.
Was ist das Ergebnis?
Das Ergebnis ist, dass es so eine Art Kundenversprechen, könnte man sagen, im Marketing. Die Krankheit wird 3 bis 5 Jahre zurückversetzt. Das ist das Erste.
Das ist eine Menge.
Das ist auf jeden Fall eine Menge. Dann werden die Medikamente um die Hälfte reduziert. Das ist auch eine Menge, weil die Wirkungen und die Nebenwirkungen sind natürlich dann auch entsprechend reduziert. Und die Symptome sind um die Hälfte und die Hälfte reduziert. Ja, und das ist natürlich ein Ergebnis, was ich zum Glück in vollem Umfang bestätigen kann. Es ist bei mir auch genauso eingetroffen. Und deswegen bin ich da sehr froh, das gemacht zu haben.
Hast du vorher mit dir gehadert, Operation?
Bis zum letzten Tag. Bis zum Tag X. Die Operation sollte montags morgens am 10. März um 8 Uhr stattfinden.
Meiner Tochter.
Aha. Okay, ja, vielleicht ist das ein gutes Omen. Das war dann der Tag. Und ich hatte Angst. Ich bekenne mich dazu, ich hatte tierische Angst vor dieser Operation. Weil das ist schon eine Präzisionsarbeit, die da geleistet werden muss.
Ja.
Weil wenn ein Blutgefäß verletzt würde, das wäre fatal.
Nicht nur ein Blutgefäß, die arbeiten ja auch am offenen Hirn.
Ja, und das bei vollem Bewusstsein.
Ohne Narkose.
Das 6 Stunden lang. Das ist Wahnsinn.
Das heißt, du hast alles gehört und gerochen.
Fast alles. Ja, gerochen nicht, denn der Parkinson-Patient, der riecht nichts mehr. Der verliert seinen Geruchssinn.
Ist manchmal vielleicht auch besser.
So kann man sehen. So, und dann hatte ich also schon tierische Angst. Und dann hat sich das Ganze um 20 Minuten verzögert, weil dieser Transport vom Bettenhaus in den Operationssaal, der über so eine Dienstleisterfirma realisiert wird, der hat hinten vorne nicht funktioniert. Dann hat der Aufzug, der funktionierte nicht. Das OP-Team wurde nervös und aggressiv. Das war eine schlechte Stimmung in dem Saal.
Oh Gott.
Das kriegt man alles mit. Und ich hatte also schon eine tierische Angst und ja, war froh dann, als der nächste Tag angebrochen ist.
Und alles konntest du mit deiner Frau auch über deine Ängste sprechen?
Ja, konnte ich schon, habe ich aber nicht gemacht. Weil ich wollte da nicht das Umfeld noch beängstigen.
Vielleicht hatte deine Frau auch Angst.
Ja. Beide hatten Angst und haben es nicht gesagt. Gibt's ja, ne?
Ja.
Es gibt ja kaum etwas Komplizierteres wie die Kommunikation zwischen Mann und Frau.
Und Kommunikation ist so wichtig.
Ja, ja. Aber auch so schwierig. Ja.
Und dann ist der nächste Tag angebrochen.
Ja, also erstmal am Tag selbst bin ich dann irgendwann gegen 16 Uhr wieder in mein Zimmer gekommen. In 7 Teilen habe ich mich jedenfalls gefühlt. Habe dann irgendwas zu essen bekommen, was Nudeliges. Mhm. Denn ich bin eingeschlafen und habe mit den Fingern in den Nudeln gelegen, in den Tomaten. Das war nicht schön. Meine Frau, mein Bruder, die hatten mich dann kurz besucht, haben gesehen, dass mit mir nicht mehr viel los war an dem Tag. Und am nächsten Tag bin ich aber fast schon durch die Betten gesprungen auf der Station.
Wow. Das
ging rasend, rasend schnell.
Das heißt, auch dein Krankheitsbild hat sich extrem verändert?
Ja. Ja, muss man wirklich sagen. Ich konnte eine Zeit lang nicht Fahrrad fahren, weil ich immer dachte, an meiner linken Hälfte hängende Tasche. Da habe ich das Fahrrad zurückgebracht zu meinem Händler, habe reklamiert, Fahrrad fährt nicht richtig. Dann hat der das genommen, hat es mit 2 Fingern angeschoben, das fuhr schnurgerade aus. Und dann sagt der Fahrradhändler zu mir, wenn der Bauer nicht schwimmt, dann ist er in der Badehose. Kurz überlegt, was er damit sagen kann, verstanden. Ja. Und das geht jetzt wieder. Ich fahre wieder Fahrrad, ich fahre wieder Vespa-Roller, Auto sowieso. Und das ist für das Krankheitsbild schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Kann es passieren, dass diese Tiefenhirnstimulation, du hast ja gesagt, das setzt die Krankheit 4 bis 5 Jahre zurück,
ja.
Dass die Krankheit, das ist ja eine fortschreitende Krankheit, dass sie trotzdem das alles wieder einholt?
Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
Kann man nochmal so eine Tiefenhirnstimulation machen?
Das geht nicht. Das geht nicht. Ich würde es auch nicht wollen. Das geht nicht.
Warum würdest du es nicht nochmal wollen?
Nee, weil das einfach schlimm war. Also diese Dauer, diese Konzentration, dieses Fixiertsein des Kopfes in einem Metallrahmen, das ist schon.
Ja.
Das möchte ich auch gar keinem erklären. Ich will dir gar keinen von abhalten, das zu machen. Aber ich möchte sie nicht mehr machen.
Musstest du zwischendurch sprechen, damit sie auch hören, es ist alles noch in Ordnung bei dir? Oder singen?
Nee, singen nicht, aber sprechen musste ich jede Menge. Ich musste auch rechnen, ich musste immer wieder sagen, wo ich bin. Wobei mir das einige Mal verloren gegangen ist. Dann haben die wieder korrigiert, die Elektronen vielleicht 2 Millimeter weiter aus dem Kopf rausgezogen. So, aber... Das
und daran kannst
dazu.
Du dich erinnern oder hat man dir das nachher erzählt?
Nee, daran kann ich mich schon erinnern.
Wow.
Weil die Operateure, das sind 2. Einer, der ist am Mann und der andere ist im Nebenraum und führt die Operation durch. Über Großbildschirm.
Mhm.
Und Joystick mehr oder weniger. Und die Frau Operateuse am Mann, die unterhält einen dann auch. Und führt ihren Interview kam durch.
Das war anstrengend.
Der korrespondiert mit dem Operationsverlauf. Das war anstrengend.
Und dann warst du froh, als alles vorbei war?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, und dann bin ich ein paar Tage zu Hause gewesen, noch ein paar Tage im Krankenhaus gewesen, noch 2 Tage zu Hause und dann in die Reha nach Bad Godesberg.
Wie lange warst du in der Reha?
3 Wochen.
Tat dir das gut?
Ja, es geht so. Ja, Reha ist immer anstrengend. Aber das im Ergebnis, wenn ich das jetzt alles betrachte, schon gut.
War wichtig, dass du das danach gemacht hast.
Ja, muss man. Das ist unabdingbarer Bestandteil der ganzen Therapie, des ganzen Eingriffs.
Was würdest du Menschen mitteilen, die jetzt gerade frisch mit Parkinson diagnostiziert wurden?
Ja, was würde ich denn raten? Versuchen, möglichst schnell die Krankheit anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie da ist, denn sie geht nicht mehr. Und dann mit dem Umfeld versuchen, ein Lebensmodell aufzubauen, das alles Mögliche zulässt. Und auf keinen Fall resignieren. Also es gibt viele Parkinson-Patienten, die resignieren und begeben sich in eine schlechte Stimmung. Und das ist wirklich auch das Gegenteil von dem, was es soll.
Also ich muss auch sagen, ich bin sehr überrascht, dass du so sportlich aktiv bist und dass du es einfach trotzdem weiterhin schaffst.
Ja, es ist nicht immer leicht. Also auch wenn man morgens dann rausgeht vor die Tür und es ist neblig und es regnet, dann ist es nicht immer so prickelnd. Aber im Nachhinein tut es gut. Wir sagen ja immer, der Sport führt ja zum zweitschönsten Erschöpfungszustand. Und von daher,
Also du bist sportlich, du bist sozial engagiert. Arbeiten gehst du nicht mehr?
nein.
Nicht mehr. Okay, das heißt, du bist auf jeden Fall in den Vereinen noch tätig.
Ja,
Was
ich halte,
bedeutet, ja?
ja.
Erzähl ruhig.
Ja, also ich halte hin wieder schon mal in einem Unternehmen einen Vortrag, wenn das Unternehmen eine Weihnachtsfeier macht oder sonst was und die wollen dann oder die brauchen dann noch einen fachlichen Input. Aus welchen Gründen auch immer, aus Alibi-Funktion oder was auch immer, dann halte ich schon mal einen Vortrag über werteorientierte Unternehmensführung.
Oh,
Das ist,
wichtig.
ja, das kommt immer gut an, das wird immer gern genommen. Und manche Unternehmen schneiden sich dann auch vielleicht eine Scheibe davon ab und dann ist ja gut.
Und du bist auf jeden Fall gut beschäftigt.
Ja, vor allen Dingen jetzt in der Herbst- und Vorweihnachtszeit, das mache ich 5 oder 6 Mal.
Wow. Du hast gesagt, deine Frau ist eine enorme emotionale Stütze für dich.
Ja.
Wie sieht's mit den Vereinsmitgliedern aus?
Die Vereinsmitglieder haben ihre eigenen Themen. Die kann man natürlich ansprechen, aber das muss ich sagen. Also die Vereinsmitglieder haben mit dem Krankheitsbild nicht viel zu tun. Die nehmen es wahr, erkennen es, akzeptieren es, stört sie aber nicht.
Das ist doch super, dass es sie nicht stört. Also die kannten dich ja auch schon vor deiner Erkrankung, ne?
Ja.
Und sehen sie jetzt auch einen Unterschied? Also bekommst du da auch Feedback jetzt nach der
Ja.
tiefen Hirnstimulation?
Ja, vor allen Dingen vorher. Weil die gesagt haben, Mensch, man sieht, also die offen angesprochen haben, die haben es gesagt, nach dem Motto, man verlangsamt ja unglaublich stark. Also die ganze Bewegungsführung, die ist ja viel langsamer, als man das sich vorstellt, selbst.
Das
Man kriegt das ja gar
Gangbild
nicht
auch.
so mit. Aber derjenige, der das sieht, der spricht es dann möglicherweise auch mal an und dem fällt es auf. Nicht alle Leute wissen das. Das wird nicht problematisiert, sagen wir es mal so.
Tut dir das gut, dass es einfach als normal angesehen wird und du jetzt
Ja.
keine Extrawurst bekommst?
Ja. Das tut schon gut.
Hat sich deine Aktivität durch die Erkrankung verändert?
Ich bin bewusster geworden, auch mit dem Umgang Zeit. Ich verbringe nur noch Zeit mit Menschen, die ich mag.
Sehr gut, sollte jeder machen.
Ja, und das Leben ist einfach zu kurz, um die Zeit mit Arschlöchern zu verbringen. Ja, das ist natürlich ein Luxus, den muss man sich auch leisten können. Manchmal muss man die Leute dann auch nehmen, wie sie sind.
Welche Ziele und Projekte hast du dir noch für die nächsten Jahre vorgenommen?
Ja, ich wäre ja gerne Vater geworden, das hatte ich leider nicht realisiert. Das kann ich auch nicht mehr nachholen. Was möchte ich noch machen? Also ich habe vieles gemacht. Ich war beim Marathon in New York. Ich bin über die Alpen gegangen von Oberstdorf nach Meran. Das waren so ganz wichtige Ziele. Und Ich habe die Benz von Kölle gegründet. Wir werden in diesem oder im nächsten Jahr die Spendensumme von 1 Million Euro überschreiten.
Wow.
Das sind so Dinge, da braucht es nicht mehr viel mehr.
Also
das
ich
heißt,
weiß du
es
bist
nicht.
Wunschlos glücklich.
Ja, zumindest sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja.
Ich würde sagen, das war ein wunderbarer Schlusssatz.
Dankeschön. Ja, es war mir ein Fest.
Mir auch. Vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns von deiner Erkrankung erzählt hast.
Was gibt's Neues von Merle?
In der letzten Folge habe ich euch schon ein bisschen auf dem Weg zur Schulfindung von Merle mitgenommen. Und jetzt waren wir zur Schuluntersuchung beim Gesundheitsamt. Mir graute es ein bisschen vor dem Termin, weil ich von ganz vielen Eltern, die ebenfalls schwerbehinderte Kinder haben, die verrücktesten Geschichten gehört habe. Erstmal ging es darum, zu klären, ob es überhaupt barrierefrei ist. Da stand zwar, es ist im Erdgeschoss, aber vom Hörensagen wusste ich, es ist gar nicht so barrierefrei. Dort gab es allerdings nur 2 Stufen. Es hätte auch noch einen Alternativweg gegeben, aber ich habe die 2 Stufen mit Bravour gemeistert. Und es gab sogar für diese 2 Stufen einen Fahrstuhl, der wohl noch nie wirklich funktioniert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich habe die 2 Stufen genommen, sind super herzlich in Empfang genommen worden mit der Merle. Und letztendlich war das ein Termin, der für uns mit viel Vorbereitung und Gedanken und ja, ganz viel Kraft im Vorfeld gekostet hat, begleitet hat. Aber letztendlich war unser Aufwand total unnötig. Ich bin mit 2 dicken Ordnern voller Arztbriefe dorthin gekommen, habe vorab ganz viele Arztbriefe per Mail geschickt, weil das so gewünscht war und ich dort auch nochmal auf die Schwerbehinderung hingewiesen habe, denn einige bekannte Familien haben die Erfahrung gemacht, dass das nicht bekannt war, dass das Kind schwerbehindert ist und es dann vor Ort ein paar Schwierigkeiten gegeben hat. Das war bei uns aber wohl schon bekannt und so konnte man auch wirklich gut auf uns eingehen. Die konnten vorab schon ein paar Arztbriefe lesen. Alle konnte ich natürlich nicht senden, aber die aussagekräftigsten habe ich vorab geschickt. Und so waren wir letztendlich, ich glaube nach 10 Minuten, auch schon wieder draußen. Die Merle wurde gar nicht untersucht. Sie saß in ihrem Rollstuhl total friedlich. Die wurde nur, ich sag mal, visuell begutachtet und dann wurden wir gefragt, ob sie hören kann, ob sie sehen kann, ob sie eine stark ausgeprägte Epilepsie hat, weil das auch bei der Schulwahl wohl sehr wichtig ist. Die Schule für geistige Behinderungen bei uns in der Umgebung könnte das wohl nicht so gut stemmen. Dann müsste sie eher auf eine Körperbehindertenschule gehen. Aber letztendlich waren die wirklich super freundlich und zuvorkommend und haben ja, und sehr gut verstanden und wahrgenommen, sodass meine Sorge im Vorfeld völlig unberechtigt war und wir mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen konnten. Wie es jetzt weitergeht, das erzähle ich euch gerne in einer der nächsten Folgen. Passend zu unserer Folge möchten wir auch noch zu unserem Neurotag einladen. Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, an MS erkrankt sind oder ähnlichen Erkrankungen, sind herzlich eingeladen. Das Ganze findet mit verschiedenen Ausstellern bei uns im Hause bei Let's Fit auf der Helmholtzstraße 34 in Viersen statt. Am kommenden Samstag, 8.11.2025 von 10 bis 14 Uhr. Ihr könnt euch gerne noch anmelden. Es gibt noch Plätze. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Hört gerne noch in die anderen Folgen rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bewertet uns auf allen Kanälen, wo man Podcast hören kann. Schreibt uns Kommentare oder Nachrichten auf letstalk.podcast auf Instagram oder unter letstalk@lettermann.de. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.